Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail, also reden wir über den Teufel im Detail. Der FCK hat gewonnen am Samstagabend gegen den SC Paderborn 07 mit 3:0. Und ehrlich gesagt, Leute, niemand weiß, wie und warum der FCK dieses Spiel gewonnen hat. Darüber sprechen wir heute mit dem Mann mir gegenüber. Der weiß auch vieles nicht, zum Beispiel nicht, wie er hergekommen ist und was er hier überhaupt soll. Ich freue mich trotzdem, dass du es in deinem eigenen Podcast geschafft hast, lieber Sebastian.
Ja, vielen Dank für die wie immer warme Begrüßung, lieber David. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, was wir heute hier machen sollen. Es war ja wieder mal ein Spiel, wo man jetzt vielleicht nicht so gerne drüber reden mag, aber wir sind uns natürlich für keine Situation zu schade. Wir nutzen alles schamlos aus, um Reichweite zu generieren, und deshalb reden wir auch über dieses Spiel. Jetzt nehmen wir den Hype mit. Du warst im Stadion, David.
Wie du jetzt schon wieder trotz eines 3:0-Sieges derart auf schwieriges Umfeld machen kannst, da habe ich schon langsam keinen Bock mehr mit dir.
Ja, du bist das schwierige Umfeld. Das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Du bist Teil des schwierigen Umfelds. Man muss auch mal anfangen, sich selbst an die eigene Nase zu packen, auch als Podcaster. Auch wenn wir nur 30.000 Hörer haben. Ja, das ist eine relativ kleine Zielgruppe, aber trotzdem eine große Verantwortung, finde ich.
Ich habe sehr wohl reflektiert am Samstagabend im Stadion tatsächlich. Ich saß auf der Süd im Block 1.4. Ich bin ein
feiner Herr.
Ja, ich bin erstmal ein alter Mann und zweitens gibt's ja eh keine Stehplätze und drittens hatte ich mein Kind dabei. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der schon alt genug ist, um sich in die West zu stellen und groß genug vor allen Dingen, um in der West stehen zu können. Mhm. Ja, ich habe es im Stadion miterlebt, den ganzen Spaß. Ich habe jetzt 1:0 verpasst, weil ich auf der Toilette war. Klassiker.
Ja, schlechtes Timing, aber egal, es kamen ja noch zwei weitere und die waren auch schöner, glaube ich.
Ja, in der Tat, aber nicht kurioser. Dass ich im Stadion war, heißt auch, dass ich natürlich keinen Spielfilm machen kann heute. Deswegen drehen wir die ganze Nummer ja heute um und du wirst zur Abwechslung mal mehr reden als ich.
Ja, also mehr rezitieren, als ich sonst mache. Kann ich gerne tun. Aber soll ich auch die Aufstellung oder willst du was aus dem Stadionumfeld noch zur Aufstellung sagen? Hat es dich denn sehr überrascht, wie wir aufgelaufen sind? Es war ja doch die eine oder andere Veränderung.
Jeder um mich rum war überrascht und ich glaube, du auch. Ich auch. Also ich hätte tatsächlich auf dem Weg hin, haben wir uns auch drüber unterhalten. Ich habe noch gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Iremu heute seine Chance bekommt. Aber dass Ziyech auch reinrutscht und Kleinhansel für Weggesser auch reinrutscht, damit habe ich nicht gerechnet. Und es war, also wir kommen ja gleich darauf, das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Du hast ja schon angedeutet, ich persönlich fand das Spiel jetzt nicht so geil. Also klar, das Ergebnis ist natürlich super, aber der ganze Verlauf und ich fand auch die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit ist nicht so wahnsinnig überragend, wie überall getan wird. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass Ziyech sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat. Sein erstes Spiel auf dem Betze, glaube ich. Oder? Oder kam er schon mal rein auf den Betzenberg? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber es war auf jeden Fall ein super Einstand.
Ja, er war grandios. Also der war wirklich von Anfang an auch auf dem Feld und das war wirklich richtig, richtig stark.
Ja, ja. Das hat man am Fernsehbildschirm auch so wahrgenommen. Also zumindest ich fand, Ziyech war im Abwehrverbund definitiv derjenige, der am variabelsten war, dann übers ganze Spiel, der am weitesten nach vorne gerückt ist, vor allem in Halbzeit 2, als dann Götze das Gleiche getan hat aus dem Dreieraufbau. Im Prinzip haben wir ja Paderborn gespiegelt, also eigentlich ist es ja nicht gespiegelt, aber beide Mannschaften sind mit der gleichen Grundformation sozusagen gegeneinander angetreten, im Prinzip. Und ja, also Ziyech war auf jeden Fall eine sichtbare Aufwertung des Abwehrverbundes, was die Dynamik angeht und was den Einsatz angeht, fand ich.
Wobei wir das Wechselspiel ja auch schon vorher gemacht haben, ne? Also am Anfang mit Aremu, später mit Robinson noch viel mehr. Ja. Dass Ziyech und Robinson sich da die Rollen getauscht haben. Der eine mal nach hinten in die Fünferkette, der andere vor auf die Sechs.
Ja.
Beziehungsweise ganz am Ende dann auch teilweise mit Sechserkette auch gespielt. Also da sind dann beide hinten reingerutscht. Aber wir greifen vor. Ich habe noch eine Frage, bevor wir mit der Aufstellung starten und dann ins Spiel starten. Mhm. Warum zur Hölle spielt Felix Götze eigentlich in Paderborn, nicht bei uns?
Gute Frage, ja. Gute Frage. Ich fand ihn immer gut. Er hat sich ja, glaube ich, dann am Kopf verletzt in einem Spiel in der dritten Liga.
Zweimal. Er hat sich zweimal.
Zweimal, gell? Ja, es war, er hat so ganz, den hat es übel erwischt. Und dann kam er bei uns nicht mehr so richtig in Tritt. Aber ich glaube, er war auch nur ausgeliehen zu dem Zeitpunkt, oder? Ich glaube, wir haben ihn geliehen und dann ist er wieder zurück.
Ich weiß es nicht, aber er hat doch dann auch, wo hat er in der dritten Liga gekickt? Bei Essen oder was?
Essen, ja, ja.
Ja, also bitte, das, also.
Der hat sich dann ein Jahr lang konsolidiert und jetzt ist er in der, im Paderborner Verbund. Der ist natürlich auch in eine sehr gute Mannschaft reingerückt, die schon viel Substanz hatte, aber er ist sicherlich ein guter Spieler. Wenn er fit ist, wenn er körperlich fit ist, wenn er unverletzt ist, hat er sicher Potenzial.
Aber war das nicht so eine Antwerpen-Nummer, dass dann einfach, dann auch niemand mehr so richtig wusste, warum Götze gar nicht spielt?
Ja,
viel Halbwissen und Vermutungen jetzt. Ich finde es schade jedenfalls, der hat mir immer sehr gut gefallen bei uns. Trink du ruhig.
Du, ich muss mal kurz einen Schluck, du. Ich habe schon so viel geredet. Ich merke, jetzt, wenn du uns nicht direkt mit reinnimmst hier in Aufstellung und hier das Drehbuch einfach abarbeitest, diese Rolle, die fällt mir schwer. Ich werde nervös, ich muss trinken. Ich schwitze. Aber ich würde sagen, wir gehen in die Aufstellung, oder?
Ich lese die Aufstellung vor. Komm,
lies sie mal vor. Lies sie doch bitte mal vor.
Wir beginnen im Tor mit Julian Kral. Und dann spielen wir eine Fünferkette mit auf der linken Seite Kleinhansel, neben ihm Janis Heuer, in der Mitte zentral der angesprochene Ziyech, rechts von ihm Elvedi und ganz auf der rechten Seite Sean Zimmer, der den verletzten Chamra ersetzt hat. Davor standen, so habe ich es zumindest im Stadion gesehen, Aremu und Kalouc auf einer Doppel-6. Kalouc mit einer gerade in der Offensive eher variablen Rolle, anders als zuletzt. Er ist eher nach links raus, statt nach vorne. Darüber können wir auch gleich sprechen. Und dann war es, wenn ich es richtig gesehen habe, gegen den Ball eigentlich ein 5-2-1-2 mit Jokota zentral und vorne drin dann Ache und Hanslik, wobei auch das sehr variabel war. Fest stand da eigentlich nur, dass Ache vorne zentral steht und ja, Hanslik und Jokota sind mal in so eine Dreiersturmreihe gewechselt. Mal war Jokota vorne und Hanslik auf der 10.
Ja,
in der Regel aber stand Jokota auf der 10.
Mhm. Genau so war's. Also die Überraschung haben wir ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube, viele hatten ja auch so ein bisschen den Traum, dass Aremu dann doch nochmal seine Chance bekommt auf der 6. Und du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du nicht ganz so zufrieden warst mit der Arbeit gegen den Ball. Auch in der ersten Halbzeit nicht, in der wir ja kein Tor bekommen haben. Ich fand ohnehin, die erste Halbzeit war eine sehr ereignisarme Halbzeit. Ich kann verstehen, dass du irgendwann die Entscheidung getroffen hast, aufs Klo zu gehen. Weil
es lag es nur daran, irgendwie nicht am Bier, es lag nur daran.
Gut, es lagen so ein bisschen so neutralisierende Elversberg-Regensburg-Vibes irgendwie in der Luft. Da passiert nicht viel. Für mich hat sich's am Fernseher so dargestellt, dass ich schon das Gefühl hatte, dass Lautern defensiv beziehungsweise halt gegen den Ball schon versucht hat, das Zentrum zuzuhaben. Das ist ihnen auch gut gelungen. Ich meine, die Paderborner haben natürlich auch eine starke Zentrale mit Bibia, Costons, Castaneda oder Kostens, Castaneda, Klaas, Götze, wenn er nach vorne rückt. Die haben natürlich da eine starke Besetzung. Das hat in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser geklappt, als in der ersten Halbzeit die Zentrale zu bespielen. Ich fand in der ersten Halbzeit und solange eigentlich Aremu und Kalouc zusammen auf dem Feld waren, war die Zentrale gegen den Ball doch in den allermeisten Fällen relativ gut besetzt. Das wirkte zumindest so, von außen betrachtet, und auch die Daten sprechen so dafür. Paderborn kam nicht arg durchs Zentrum.
Paderborn hat aber auch aus irgendwelchen Gründen auch immer gar nicht groß anders probiert.
Ja.
Als durchs Zentrum zu kommen. Aber wenn sie dann mal eine Verlagerung gemacht haben, das ist nicht oft passiert, aber 2-3 Mal eben schon, dann hast du schon gesehen, dass vor allen Dingen Philipp Kalouc derartig krass ins Schwimmen kommt. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ganze Verschieben, defensives Verschieben, wenn es da mal eben diese Verlagerung gab, hat bei ihm so gut wie gar nicht geklappt. Er war mit dem Ball auch wirklich, wirklich nicht gut, mhm, aus meiner Sicht. Es gab da auch diese eine katastrophale Szene, wo er, ja, den Ball, ich weiß nicht, welche Minute, ich habe kurioserweise nicht im Stadion mitgeschrieben, wo er den Ball auf links außen verliert. Er ist nämlich ganz oft mit dem Ball eben nach links gerückt. Kleinhansel ist dann sehr, sehr weit nach vorne gezogen und hinter, mhm, ihm hat Karlutz gespielt. Er verliert dann den Ball und dann war fast keine Absicherung mehr da. Also da, mhm, war praktisch keine Restverteidigung mehr. Ich weiß es nicht genau, wie du das einschätzt, ob die dann da sein muss in so einer Situation oder ob man mit sowas einfach gar nicht rechnen kann. Weiß ich nicht genau. Da habe ich jedenfalls sehr geflucht. Und er ging dann auch zu Recht, ich glaube in der 65. oder so, oder sogar in der 60. noch früher ging er auch vom Feld.
Ja, ich habe es auch so erlebt. Also Karlocz war schon sehr wackelig, vor allem mit dem Ball. Das war aber auch in Elversberg schon so. Ich glaube aber trotzdem, dass defensiv mit der Doppel-6, also gegen den Ball mit der Doppel-6, mit Karlocz plus X, jetzt in dem Fall Aremu, gegen Elversberg war es noch Tomiak. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Einfach nicht die Aktionen, die er dann tatsächlich gegen den Ball hatte, aber einfach die Tatsache, dass er das Zentrum da zustellt, das ist schon was anderes, als einen alleinigen Sechser zu haben. Das wirkte irgendwie auf mich stabiler. Das wirkte auch offensichtlich für Paderborn die größere Herausforderung. In der Situation, die du angesprochen hast, wo Karlocz auf links den Ball verliert, da hat er einfach einen richtig schlechten ersten Kontakt und huddelt den Ball irgendwie so halb über an die Linie runter und verliert ihn und kommt dann aber auch nicht hinterher, wird ja auch in der Situation dann gedoppelt, gepresst und verliert er den Ball, darf natürlich nicht passieren. Und in der Situation können wir froh sein, dass dann, ich glaube, Sirch noch rein sticht und den Fuß dazwischen hat, was uns 2-3 Mal im Spiel den Allerwertesten gerettet hat, dass wir eine gute Restverteidigung gegenüber der letzten Situation hatten. Das, ja, hätte sonst auch anders enden können.
Jein, also ich würde das nicht Restverteidigung nennen, wenn alles, was dir noch einfällt, ist, dass du dich einfach mit deinem kompletten Körper gegen den Ball in den Ball wirfst.
Es ist die eine letzte Verteidigungsaktion.
Das ist natürlich super geil und das ist Betze-Fußball par excellence und das ist auch das, was dann die meisten auf dem Betze sehen wollen und ich feiere das ja auch. Meine Güte, ich habe natürlich auch gejubelt, als hier ich das Ding da rausgeblockt hat. Aber es gab noch mehr solche Aktionen, dann später auch. Elvedi rettet noch, da steht es dann 1-0. Er rettet mit gerade so noch, sonst klingelt's, steht's 1-1 und dann möchte ich sehen, dass wir das Spiel noch gewinnen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was ich sagen will, ist, natürlich ist es geil und mal. Aber wenn du solche Aktionen halt 3, 4, 5 Mal im Spiel hast, dann heißt das vor allen Dingen, dass der Abwehrverbund eben doch nicht so gut funktioniert hat, wie er hätte vielleicht funktionieren können. Und das hat man auch gemerkt, ich finde gerade in der ersten Halbzeit extrem, dass die Mannschaft nach wie vor unsicher ist. Der Unterschied zu den Spielen vorher, das ist wieder unser Maskottchen Helge im Hintergrund.
Ich kann ihn leider nicht bändigen, er ist im Nachbarraum. Das ist
Der Unterschied zu den Spielen vorher ist einfach, dass es zwar dieses Mal auch nicht so gut funktioniert hat, aber wir trotzdem alles reingeworfen haben. Und das hat uns in den letzten Spielen einfach auch so ein bisschen gefehlt.
Ja, also die Intensität auf der einen Seite sicherlich. Auf der anderen Seite haben wir dieses Mal auch deutlich bessere Laufwerte. Wir sind diesmal dran an Paderborn. Wir sind viel mehr gelaufen als in den letzten Spielen absolut gesehen und im Vergleich zu Paderborn ungefähr eine gleiche Strecke. Also wir haben, das scheint offensichtlich, diese Kritik scheint angekommen zu sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir mit den Spielern gespielt haben, mit denen wir gespielt haben. Also Marlon Ritter ist ein fantastischer Spieler. Ich habe da vielleicht nachher auch noch eine kontroversere Meinung dazu, zu seiner Einwechslung. Da können wir nachher noch drüber reden. Da stehe ich dann wahrscheinlich eher alleine da. Aber er ist natürlich auch einer, der vielleicht nicht die meisten Kilometer abspult, für den dann auch mal jemand anderes mitlaufen darf. Dafür bringt er andere Qualitäten aufs Feld. Dadurch, dass er jetzt nur ein paar Minuten gespielt hat, ich glaube eine halbe Stunde oder 25 Minuten gespielt hat, hat er die Laufstatistik auch nicht so runtergezogen, um es mal so zu formulieren. Aber das ist natürlich ein wichtiges Element. Also dagegen zu halten, gerade gegen eine Mannschaft wie Paderborn. Wir haben auch wieder sehr viel enger am Mann verteidigt, auch sehr mannorientiert versucht, die Gegner aufzunehmen. Also so hat sich für mich zumindest dargestellt. Es war auch zum ersten Mal eigentlich jetzt seit eigentlich die ganze Saison, dass ich das Gefühl hatte, Die Grundordnung war tatsächlich eine Fünferkette und wir sind situativ auf die Viererkette umgeswitcht. Und in den Spielen davor war es eher so, dass wir von der Grundordnung her in der Viererkette waren und situativ in die Fünferkette gefallen sind oder in die Dreierkette. Also ich glaube, die Erkenntnis war, das war ja auch ein bisschen das, was wir in unserer letzten Podcast-Folge angedeutet haben, dass die Mannschaft, und da sind wir beim Thema Verunsicherung, sich selber am sichersten fühlt, sich wahrscheinlich selbst auch am stärksten einschätzt, wenn sie aus dieser massierten Defensive mit einem breiten Abwehrverbund mit 5 Spielern heraus verteidigt und dann auch aufbaut. Wobei man sagen muss, wir reden jetzt schon wieder relativ viel allgemein über allgemeine Dinge in diesem Spiel. Du nimmst den Spielfilm ja nicht in die Hand, kannst du ja nicht. Aber es ist auch einfach nicht viel passiert in der ersten Halbzeit. Also der FCK hat ja auch mit dem Ball keine Ideen gehabt, wie sie den Abwehrverbund von Paderborn zu bespielen haben. Beziehungsweise Paderborn hat etwas höher gepresst als der FCK. Der FCK hat sich schon eher auf ein Mittelfeldpressing dann irgendwie eingestellt, wenn überhaupt. Und Paderborn presst etwas höher und wir haben es gar nicht mehr versucht, den Spielaufbau über den Dreieraufbau, den wir eigentlich auf dem Feld hatten, zu gestalten. Es war sehr viel Langholz, sehr viel auch einfach verteidigt und wieder zurück. Paderborn hat es immer wieder mit Chipbällen versucht hinter die letzte Kette, scheiterte aber immer wieder am Abseits, also an der gut positionierten letzten Linie oder einfach, dass auch Kral gut mitgespielt hat, die Bälle dann rausgeköpft hat. Da hat Kral wirklich auch als Libero sozusagen hinter der letzten Kette einen ganz guten Job gemacht und da ist nichts angebrannt. Da war Paderborn zu ungenau und der FCK hat einfach auch nicht wahnsinnig viel Tiefe angeboten. Von daher waren im Prinzip bis zu dem Fehler von vom Torwart von Paderborn, den Lautern dann, ja, wenn man es gut meint, provoziert hat, ist eigentlich nicht viel passiert.
Also gerade war der bessere Libero als Böfnik. Das steht, glaube ich, außer Frage.
Paderborn hat es halt probiert, ne, aufzubauen. Das war in dem Fall der Fehler.
Ja, ja, aber Böfnik hatte schon auch zwischendrin auch ein paar sehr kuriose Positionierungen, hat dann auch ständig Bälle gefordert von seinen Innenverteidigern. Das fand ich schon auch dann, also da hätte ich mich als Paderborn-Fan nicht so wohl gefühlt damit. Es hat sich dann ja auch gerecht in der 30. Minute. Aber ich gebe dir recht, das habe ich tatsächlich auch so wahrgenommen, die Idee war zu weiten Teilen, wir kloppen das Ding einfach mal vor auf Ache, eventuell auf Hanslik. Am Anfang war Yokota noch sehr auffällig, sehr trippelstark, sehr wuselig, tiefer Schwerpunkt, sehr klein. Ne? Da hat dann auch den Paderborner Gegenspieler, ich weiß seinen Namen nicht, der bestimmt 2 Köpfe größer war, auch 2-3 Mal echt schwindelig gespielt. Das ging aber eigentlich nur am Anfang gut. Dann irgendwann hat der Paderborner es rausgehabt und hat Yokota doch schon mehr oder weniger aus dem Spiel genommen. Es gab dann immer wieder so hier und da so eine Szene. Er war dann aber nicht mehr so richtig auffällig. Macht aber nichts, weil er war der Einzige, der halt vorne noch was anderes in den Angriff reingebracht hat. Und das hat schon auch Paderborn beschäftigt, auch wenn es dann am Ende nicht mehr so gut geklappt hat.
Absolut.
Insofern hat mir Yokota hat mir sehr gut gefallen. Er hätte eventuell irgendwann gegen Ende des Spiels rausgemusst, finde ich. Er war defensiv übrigens auch echt Katastrophe. Das sage ich jetzt so hart. Gerade in der ersten Halbzeit ein paar Mal, wo er aus meiner Sicht eigentlich die Aufgabe gehabt haben müsste, noch einen Schritt nach hinten zu gehen, noch ein bisschen weiter nach hinten zu rücken, weil er eben auf der 10 positioniert war und nicht ganz vorne. Das hat er selten gemacht. Also die Defensive ist mit Sicherheit nicht seine Stärke. Und er hätte eigentlich gegen Ende des Spiels auch rausgemusst, aber es war halt einfach keine Alternative für ihn auf der Bank.
Ja, er ist wahnsinnig viel gelaufen. Ich glaube, er ist der Spieler, der am meisten gelaufen ist.
Er und Hanslik.
Ja, über 12 Kilometer.
Ja.
Und das ist halt auch etwas, was uns in den letzten Spielen tatsächlich ja auch gefehlt hat. Jemand, der vorne die Meter macht, der die Räume aufzieht, der die Läufe macht, auch wenn er nicht angespielt wird. Und da ist Yokota, auch wenn Paderborn gelernt hat, ihn besser unter Kontrolle zu kriegen, je länger das Spiel lief, hat er trotzdem viel Radau gemacht, war wahnsinnig agil und hat da schon die Abwehr beschäftigt. Das ist, glaube ich, schon etwas, was uns noch diese Saison helfen wird, diese Fähigkeit. Und er hat eine sehr, sehr gute, er hat einen technisch sehr guten ersten Kontakt. Er hat auch eine gewisse Pressing-Resistenz. Er hat nicht nur eine Dribbling-Option, er hat einige Möglichkeiten und er hat einen sehr, sehr guten Antritt. Was ich finde, was ihm jetzt noch so ein bisschen fehlt, was man noch merkt, aber das ist auch nicht verwunderlich, ist, dass man das Gefühl hat, er ist noch, hat noch keine richtige Bindung zur Restmannschaft. Mhm. Also er trifft vorne, wie auch so oft schon bei Opoku von uns herausgestellt, dann doch hier und da noch die falsche Entscheidung. Sucht die falsche Situation, findet vielleicht nicht den Mitspieler. Man merkt, er muss sich noch dran gewöhnen, in dieser neuen Mannschaft zu spielen. Und hat sich jetzt auch in den Einsätzen, in denen er auf dem Feld war, nicht dadurch hervorgetan, dass er jetzt irgendwie äußerst häufig Ache bedient hätte, irgendwie auf dem Kopf. Also so Flanken scheint jetzt auch nicht so wahnsinnig seine Stärke zu sein. Aber beim dritten Tor hat man ja auch gesehen, wie gut er den Ball mit dem ersten Kontakt dann auch direkt weiterspielt und Marlon Ritter so das Tor aus der Distanz ermöglicht. Also der hat schon ein Potenzial, uns da sehr zu bereichern. Aber man merkt, er muss noch mehr mit der Mannschaft spielen, er muss noch mehr Erfahrungen sammeln und dann ja auch einfach wissen, wie sich seine Mitspieler verhalten und dann wird er noch stärker werden.
Man hat es an vielen Kleinigkeiten vor allen Dingen auch gesehen, was du gerade sagst. Zum Beispiel, in welchem Fuß er welche Bälle spielt. Mhm. Jetzt kann man natürlich argumentieren, das sind alles Profifußballer, die spielen zweite Bundesliga, da muss es egal sein, ob der Ball jetzt auf den rechten Fuß kommt oder auf den linken Fuß. Je nachdem, wie schnell du das Spiel machen willst, ist es aber eben nicht egal, wo er hinkommt. Ne? Und ja, ich meine, Sean Zimmer hat wahrlich auch kein gutes Spiel gemacht. Der war wahnsinnig überhastet in ganz vielen Aktionen.
Ja.
Aber er hat auch auf ganz viele oder ganz oft einfach so, also keine guten Anspiele bekommen von Yokota. Es war immer so, ja, er musste dann nochmal abbremsen und den Ball mit links noch mitnehmen und auf rechts legen. Oder der Ball kam eh in den Rücken. Das sind so, ne, das sind so Kleinigkeiten, die passieren da halt, glaube ich, weniger, wenn du wirklich richtig drin bist in der Mannschaft.
Und das ist auch der Grund dafür, warum wir es aktuell so schwer haben, Mannschaften zu bespielen oder gegen Mannschaften Tore zu erzielen, die gut defensiv strukturiert sind. Weil das sind genau die Dinge, die du besprochen hast. Das ist kein grundsätzlich schlechtes Anspiel, aber irgendwie doch nicht so, dass es gut genug ist. Leichte Fehler im Timing, leichte Fehler im Pacing von Pässen, also mit welcher Stärke, mit welcher Geschwindigkeit spiele ich den Ball. Teilweise werden die falschen Entscheidungen vorne getroffen, auf welche Seite ich den Ball rauslege, wenn mal Achen Ball festgemacht hat zum Beispiel. Dann die Ballverteilung läuft da noch nicht so richtig. Aber das ist ja auch das Problem. Verteidigen ist in dem Sinne leichter, weil du, oder sagen wir so, angreifen und ein Tor erzielen ist in dem Fall schwieriger, weil du brauchst meistens mehrere gelingende Aktionen, bis du zum Torerfolg kommst. Du brauchst mehrere individuell gute Aktionen, um zum Torerfolg zu kommen, in den allermeisten Fällen. Es sei denn, es passiert ein gravierender Fehler, wie in der ersten Halbzeit beim Torwart von Paderborn, dann kann es dir auch so gelingen. Ansonsten brauchst du 2 bis 3 richtig starke Dinge, die du anbieten musst, die du aufs Feld bringen musst und die dir gelingen müssen. Und wenn du da auch nur, ich sag jetzt mal, wenn dir da 10% in jeder Aktion fehlen, dann sind es halt nur 2 Aktionen, die gelingen und die dritte misslingt dann. Und das ist so ein bisschen der Fluch, den wir haben. Das ist das, was wir, an dem wir so die letzten, also so habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt das gehört habe, wie über den FCK geredet wurde, geschrieben wurde, was die Podcaster sagen und so, das ist so ein bisschen das, was man so raushört irgendwie. Es ist noch keine zusammengewachsene Mannschaft, es gelingt noch nicht so wahnsinnig viel miteinander und dadurch wirkt das alles ein bisschen fragmentarisch, ein bisschen planlos und in vielen Situationen dann auch so ein bisschen überhastet und ein bisschen unstrukturiert und wild irgendwie. Das war auch in diesem Spiel so. Das muss man auch so sehen. Also die erste Halbzeit können wir eigentlich mit dem einen Tor eigentlich abhaken. Viel mehr ist tatsächlich nicht wirklich passiert.
Erzähl doch einfach mal, wie das Tor passiert ist, was da passiert ist, damit wir endlich mal drüber gesprochen haben.
Ja,
und nicht nur drum rumreden.
Okay, also Götze spielt den Torhüter an, Herr Böwing. Im eigenen Strafraum und der denkt sich, er muss noch ein bisschen gucken und die Kugel schön unter Kontrolle bringen und kontrollieren und das gelingt ihm nicht so richtig, weil er irgendwie in den Rasen tritt und dann der Ball über den Rasen hüpft und dann der Klassiker so ein bisschen verspringt. Ache, der den Torwart angelaufen ist, es ist eine Situation, wie sie in jedem Spiel 20 Mal passiert, aber in dieser Situation halt geschickterweise angelaufen ist, nimmt den Ball und schiebt ihn ein. Das ist ein Tor, was wir geschenkt bekommen haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch gut angelaufen, also es sind alle mit rausgerückt, die kurzen Passoptionen für den Torhüter waren alle gut zugestellt, das heißt, er musste da überlegen, er hatte jetzt nicht den direkten, klaren Pass, den er wählen konnte. Karloc ist noch mit auf die Zehen gezogen, hat den Mittelfeldspieler von Paderborn noch gut begleitet, dass der keine Anspieloption war, und dann spekuliert halt einfach Ache und macht das dann. Klar, musst du stehen, den Druck musst du ausüben in dem Fall, um diesen Treffer zu erzielen, aber das war schon ein geschenktes Tor. Da
absolut.
Gibt es jetzt keinen Orden für.
Nee, das wird nicht zum Tor des Monats gewählt.
Nee.
Zum Kaktor des Monats vielleicht.
Vielleicht das. Da sind wir ja in guter lauterer Tradition. ich glaube, da sind wir einer der am meisten ausgezeichneten Vereine. Aber habe ich letztens gesehen, ich glaube, hier, Sanogo, kannst du dich da noch dran erinnern? Sanogo, der mal, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, gegen Bielefeld, und dann war das der Hain, kann das sein, der dann den Ball, der Torwart, der den Ball so kurz vor der Auslinie noch retten wollte und ihn so nach hinten über die Linie legt, und Sanogo nimmt einfach den Ball und schiebt ihn ein?
Ich kann mich dunkel erinnern, ja.
Das Kaktor des Monats irgendwie vor 15 Jahren oder so, ich weiß, oder 20, ich weiß es nicht.
Ich kann mich viel besser an die Tore erinnern, die wir nicht gemacht haben. Stichwort Philipp Hofmann.
Ja, Philipp Hofmann, das ist dein Trauma, ne?
Das ist ja mein Trauma. Oder damals, als Itai Schächter und Dorsch Kuemaha zu zweit aufs Tor zuliefen und beide wollten nicht schießen.
Oh ja, das war auch toll.
In der Bundesliga war das.
Ja, ja, es gibt so einige grandiose Szenen im in der Biografie vom FCK, die ja doch irgendwie in Erinnerung bleiben. Also ich glaube, da hat jeder so seine Momente.
Jo, wollen wir lieber wieder über das Spiel heute sprechen und nicht über die schlechten Spiele von anno dazumal.
Ja, können wir machen. Heute sind wir ein bisschen, es fehlt einfach deine Struktur, heute sind wir ein bisschen assoziativer. Aber ist auch nicht schlimm. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe die erste Halbzeit im Prinzip schon abgeschlossen, verbal. Aber es gibt noch ein Ereignis, und da muss man natürlich auch sagen, ja, also wir haben einfach unsere Daseinsberechtigung in der Podcast-Landschaft. Denn hier muss man dich einfach auch mal loben. Du hast ja letzte Saison in der Rückrunde, als Philipp Karloc zu uns gewechselt ist auf Leihbasis, hast du gesagt, was passiert eigentlich mit diesem grandiosen zentralen Mittelfeldspieler, sobald er eine gelbe Karte bekommen hat. Und auch das ist jetzt wieder passiert. Nachdem Arimu in der 25. Minute gelb gesehen hat, hat Karloc in der 36. Minute gelb gesehen. Und damit war unser zentrales Mittelfeld gelb vorbelastet. Ich finde, das hat man auch im Spiel gemerkt. Ich finde, besonders bei Philipp Karloc, der eigentlich jemand ist, der viel reinhaut körperlich, manchmal ein bisschen zu spät, manchmal auch vom Timing nicht immer unbedingt wahnsinnig geschickt. Aber körperliches Spiel gehört schon stark zu seinem Repertoire, sage ich mal. Gerade gegen den Ball. Der wirkt dann immer etwas gehemmter. Und man hat das Gefühl, er spielt dann nur noch so auf 90%. Das hatte ich auch in dem Fall. Er ist nicht mehr so scharf in die Zweikämpfe gegangen. Man merkt das seinem Spiel an, wenn er verbahnt ist.
Also bei Oremu nicht. Bei dem hat man es nicht gemerkt. Und ich zwischendrin dachte, der Typ fängt jetzt sich den zweiten Platzverweis im zweiten Spiel auf dem Betzenberg. Vielleicht hat er schon mehr gemacht, keine Ahnung. Aber der ein oder andere wird sich an das Hertha-Spiel erinnern, als er, ich glaube, auf den Anfang angespielt hat, oder? Und dann glattrot. Das habe ich am Samstag auch schon gesehen.
Also Aremu ist in der Nachbetrachtung gar nicht so gut weggekommen. Also ich habe mal so ein bisschen, ich lese gerne mal so ein bisschen quer nach den Spielen, gerne auch die Taktikanalysen von Erik Scherer auf der Betze brennt. Da hat er dem Herrn Aremu jetzt keine besonders gute Note ausgestellt. Ich fand, er hat die gespielten Pässe und sozusagen die Passstationen aufgezeigt. Die haben ja ganz tolle Datenanalyse-Tools bei der Betze brennt. Ich kann das auch wirklich nur empfehlen. Die Taktikanalysen von Scherer sind echt gut. Und die haben tolle Daten. Guckt auf jeden Fall mal rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und da hat man auch gesehen, dass Aremu im Prinzip überhaupt nicht in den Spielaufbau eingebunden war. Der hatte, glaube ich, überhaupt gar keinen Ballkontakt im Spielaufbau. Der war im Prinzip nur gegen den Ball aktiv. Aber das war auch okay. Das war auch seine Rolle.
Ich finde es schwierig, ihm das vorzuwerfen. Also ich habe die Analyse noch nicht gelesen jetzt. Aber das ist ja genau das, was wir zuletzt bei Boris Trubin ja kritisiert haben. dass er eben viel zu sehr in den Spielaufbau eingebunden ist und das eben auch gar nicht so gut kann. Weiß ich jetzt nicht, ob Aremu ein kreativerer Sechser ist, ein besserer nach vorne spielender Sechser als Boris Tomjak. Aber ich fand den solide.
Es war auch gar nicht möglich, das zu beurteilen, auch bei Philipp Karloc eigentlich nicht, weil wir nie wirklich den Spielaufbau über die Zentrale versucht haben. Das war keine Option. Ich weiß nicht, ob Markus Anfang das vorgegeben hat. Ich glaube es nicht. Ich glaube eher, dass er der Mannschaft gesagt hat, macht den Spielaufbau so, wie ihr euch wohlfühlt. Und so haben sie es gemacht. Wir haben im Prinzip dieses 3-Box-3, also dieses 3-2-2-3, diesen Aufbau, den wir noch gegen Elbersberg und Jan Regensburg probiert haben, den haben wir pro forma mal hier und da aufgestellt, aber im Endeffekt wurde das alles schnell zu langen Bällen und dann reagieren. Und das hat in der ersten Halbzeit so funktioniert, dass wir eben mit einem 1-0 glücklich in die Halbzeit gegangen sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, es war jetzt auch einfach mal wichtig zu sehen, kriegt man in der ersten Halbzeit die Stabilität in der Zentrale hin mit dem neuen Sirch, mit dem neuen Aremu, mit den neuen Außenverteidigern, die auch eine komplett neue, andere Rolle eingenommen haben als Schienenspieler, als das bisher sozusagen der Fall war. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich fand, wir haben einfach sehr gut auch die Breite verteidigt. Also die Diagonale war für Paderborn fast gar keine Option, weil der Ballferne Außenverteidiger, also war der Ball auf sozusagen der rechten Seite von Paderborn, ist unser rechter Verteidiger, also ist ein bisschen schwierig, das zu zeigen, der ballferne Verteidiger ist sozusagen dann zurück in die Kette eingerückt und der ballnahe Verteidiger, in dem Fall dann Kleinhansel, wenn der Ball auf rechts ist bei Paderborn, ist dann rausgerückt, sozusagen rausgeschoben und hat den Ball attackiert, während dann in dem Fall Zimmer nach hinten rechts eingerückt ist und so die Breite einfach gut hinten in der letzten Reihe verteidigt hat. Damit hat sich Paderborn extremst schwer getan, das muss man wirklich sagen. Und vorne hatten sie einfach die Chipbälle, haben wir ja schon besprochen, die haben gar nicht geklappt und viel mehr hatten sie nicht.
Dieses Verschieben und Einrücken hat besser geklappt, als Zimmer noch auf dem Feld war. Rundstadt ist da eines andere Mal durchaus ins Schwimmen gekommen.
Ja, ja.
Da hat es dann aber auch einfach generell dann auch nicht mehr. Das war eben gerade die Momente, wo ich vorhin gesagt habe, dass man Yokota dann vielleicht irgendwann einfach hätte rausnehmen müssen, eigentlich jemanden frischen reinbringen müssen. Da hat es dann auch einfach auch gerade auf unserer rechten Seite nicht mehr so gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich kann das alles gar nicht statistisch untermauern. Das ist nur, was ich im Stadion so gesehen habe, mir eingebildet habe. Wenn ihr da draußen anderer Meinung seid, dann beschimpft mich doch einfach über unsere Social-Media-Kanäle.
Ich finde die Eindrücke aus dem Stadion auch total interessant. Da hätte ich auch gleich nochmal eine Nachfrage. Also ich würde jetzt mal sagen, die Halbzeitführung war glücklich. Ja, also dass wir keinen gekriegt haben, war in Ordnung, muss man nicht. Dass wir einen geschossen haben, war ein Geschenk. Wie war die Stimmung? Was sprach man auf den Rängen? Von was ist man ausgegangen?
Oh, die Stimmung war gut. Wie gesagt, ich saß ja in 1.4. Das ist jetzt nicht unbedingt Stimmungshotspot Nummer 1 im Stadion. Die Leute waren, ich würde sagen, freudig erregt.
Okay.
Aber doch ein bisschen ungläubig. Aha. So allesamt. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass die um uns rum, inklusive meiner Wenigkeit, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir da gar kein Gegentor mehr fangen.
Okay.
Ich finde so generell, ich möchte mich jetzt irgendwie ungern mit den Ultras anlegen, aber mir ist das mit diesem Sing-Sang dann zwischendrin dann auch einfach zu doof. Dann irgendwann so 10 Minuten, 15 Minuten, irgendwann ist okay. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, da wurde das Spiel ja auch wilder. Gerade die ersten 10, 15 Minuten, was da wirklich wild dann auch von beiden Seiten. Da war dann wenig mit wir halten uns an Fünferketten, 5-2-1-2. Da ging es einfach hin und her. Da wurde dann auch langsam die Stimmung etwas ausgelassener.
Ja, also die zweite Halbzeit, ich fand, man hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass dann Kwasniok die Marschroute gegeben hat, okay, wir müssen jetzt ein bisschen unsere Defensive umstrukturieren und wir nehmen eine Option mehr Richtung Offensive mit. Und das war in dem Fall dann halt einfach Felix Götze, der immer mehr ins Mittelfeld reingeschoben hat und der dadurch halt auch einfach viel mehr Optionen ermöglicht hat. Und das war ja auch die Phase, wo man das Gefühl hatte, ja, also Paderborn ist auf jeden Fall näher am Ausgleich als jetzt Lautern am Ausbau der Führung. Das hat sich so ein bisschen gesteigert. Erstaunlich fand ich vielleicht, gleich mal um es vorwegzunehmen, dass Markus Anfang doch recht früh für seine Verhältnisse schon gewechselt hat. Er hat dann in der 58. Minute Karloc vom Feld genommen und Ritter gebracht. Dazu habe ich gleich noch eine kleine These. Man hat gemerkt, dass beim FCK in dieser Phase, ist so auch ein bisschen so diese Phase gewesen, die uns ja oft in der Vergangenheit mal das Genick gebrochen hat. So aus der Halbzeit raus bis zur 60. Minute. Man hatte schon das Gefühl, dass es da ein bisschen, dass da sich so ein bisschen die Kräfteverhältnisse verschieben. Man hat gemerkt, dem FC Paderborn gelingt einfach da mehr in dieser Phase. Es gab dann immer mal wieder eine Steil-Klatsch-Kombination im Zentrum, die dann geklappt hat, einfach auch, weil Götze mit vorgeschoben hat, weil es mehr Optionen gab. Wir waren nicht mehr so scharf dran. Der gehemmte Karloc und Aremu sind dann in der einen oder anderen Situation wirklich so ein bisschen hinterhergehechelt und kamen nicht mehr so richtig an den Mann. Und da hat sich dann Paderborn wirklich zwei, dreimal sehr, sehr vielversprechend nach vorne kombiniert und kam einfach nicht wirklich gut dann in den Abschluss rein. Sonst hätte das da schon auch kippen können, dieses Spiel. Von den Kräfteverhältnissen fühlte es sich so an, als würde das bald passieren. Wie war es für dich?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Karloc ging zu Recht dann auch so früh runter.
Ja.
Ritter hat sich dann auch so auf seiner Position mehr oder weniger eingerichtet. Ne? Der hat auch ziemlich tief gespielt für seine Verhältnisse.
Ja.
Du wolltest ja gleich noch deine steile These zu Manuel Ritter abgeben, deswegen sage ich dazu jetzt lieber nichts. Ich sage aber dazu, dass ja 7 Minuten später dann schon die nächsten Wechsel kamen. Nämlich dann kamen Rundstedt und Robinson für Zimmer und für Aremu.
Genau.
Auch diese Wechsel aus meiner Sicht zu Recht, weil wie gesagt, Aremu hätte sich, glaube ich, keine Nicklichkeit mehr leisten können. Da wäre runtergeflogen. Und Zimmer war auch irgendwie auch rausgepumpt, hatte ich den Eindruck. Also man hat ihm, habe ich vorhin schon gesagt, man hat ihm einfach angemerkt, dass er keine großartige Spielpraxis mehr hat. Sehr überhastet in der Offensive. Defensiv fand ich ihn okay. Wir haben das letzte Saison ganz, ganz oft besprochen, diese kuriosen 15 Minuten zwischen der 55. und der 70.
Ja.
Das haben wir dieses Mal verhindert. Ich glaube tatsächlich auch durch diese Wechsel. Wenngleich wir jetzt in dieser Phase des Spiels auch wirklich, wirklich richtig viel Glück hatten. Ne? Ein paar Minuten später, ich meine so um die 70. rum muss es gewesen sein, wo Bill Bia, den wir ganz gut aus dem Spiel genommen haben. Ne, den haben wir ganz eng auch Mann gedeckt. Der beste Angreifer. Gegen den haben wir ganz gut den kannst du nie komplett aus dem Spiel nehmen.
Ja.
Es ist uns aber weitgehend gut gelungen. Und in der, was war das 70.? Ich gucke gerade 71.
71. Ne? Aber davor gab's schon, ja, okay, mach.
Ja, da haut er ja das Ding an dem Pfosten. Ich habe das im Stadion gar nicht gesehen. Ja. Ich sah es so ungünstig, dass ich nicht gesehen habe, dass der an den Pfosten geht. Und habe erst hinterher in der Zusammenfassung gesehen, dass das ja womöglich auch einfach ein Foul von Julian Kral war, ne?
Naja, also jetzt mal, das hat mich tatsächlich echt ein bisschen genervt, muss ich sagen. Also erstmal, bevor wir zu der Situation kommen, kommen wir noch ganz kurz zur 60. Minute. Weil davon ausgehend möchte ich noch mal ganz kurz meine These zu Marlon Ritter noch mal verbalisieren. Also in der 60. Minute hat etwas funktioniert, was vorher zu keinem anderen Zeitpunkt im Spiel funktioniert hat. Nämlich, wir haben einen Chipball in die Gegenbewegung sozusagen bekommen. Ritter, es kommt wieder Ritter Zimmer. Zimmer rückt raus und Costons hinterläuft ihn in die Gegenbewegung rein und er wird freigespielt mit einem langen Ball. Das ist das erste und einzige Mal, dass es richtig gut funktioniert hat. Und es war meiner Meinung nach tatsächlich dem geschuldet, dass sich der ganze Defensivverbund in der Situation einfach noch nicht richtig sortiert hatte. Nachdem Karloc raus war und Ritter kam, der dann ja auch die Position von Karloc zunächst erstmal so relativ 1-1 gegen den Ball ausgefüllt hat, also auf der linken zentralen defensiven Seite gestanden hat, hat man gemerkt, haben sich die Kräfteverhältnisse da dann doch schon so ein wenig verschoben. Und so kam dann auch der Diagonalball zustande, den eben der Zimmer in der Gegenbewegung erwischt hat. Der wurde dann wiederum rübergelegt zu Klaas, der ja auch ein unfassbar gefährlicher Spieler ist aus der Zentrale raus. Und der halt so aus 14, 15 Meter vielleicht drüber. Ganz knapp drüber. Also das war wirklich schon eine sehr, sehr, sehr klare Möglichkeit und eigentlich auch eine, wo man ja davon ausgehen hätte können, dass Glas es schafft, den Ball zumindest aufs Tor zu bringen. Da hat es schon einmal richtig gebrannt. Das brauchst du aber auch manchmal so ein bisschen, dieses Spielglück, auch in so einer Phase, wo du dann umstellst, wo sich dann Sachen neu sortieren. Das ist uns in dem Fall, in dem Spiel halt auch gelungen. Das wurde dann wieder besser, als Robinson dann aufs Feld kam. Da hat sich das dann wieder ein bisschen stabilisiert, die ganze Geschichte, meines Eindrucks nach. Ronstadt hatte auch nach seiner Einwechslung in der 65. Minute die ein oder andere Szene, wo ich jetzt sagte, da merkte man, dass er auch schon länger nicht mehr auf dem Feld stand. Ein bisschen Schwierigkeiten, Standfestigkeitsprobleme, ist dann hier und da mal ein bisschen ausgerutscht und so. Klar, das muss man alles mit einpreisen. So muss man das auch bewerten, dieses Spiel. Da standen viele Spieler drauf auf dem Feld, die noch gar nicht so viele Einsatzminuten hatten und die mussten voll abliefern gegen den Tabellenersten, die ungeschlagenen Paderborner.
Tabellendritter waren sie, aber ungeschlagen.
Entschuldigung, ja, ungeschlagen, sorry. Ja.
Es gab eine Szene, ich weiß gar nicht, ob man die im Fernsehen gesehen hat. Das sind, glaube ich, Ronstadt und ich glaube Heuer synchron ausgerutscht. Das war komplett absurd. Ja. Das war irgendwann in der zweiten Halbzeit.
Also es gab ja dann nach den Wechseln, also nach dieser großen Chance für Paderborn in der 60. Minute und den Wechseln, Robinson für Aremu und Ronstadt für Zimmer, gab es dann wirklich noch zwei richtig gute Chancen für Paderborn. Das hat sich dann noch so ein bisschen durchgezogen. Du hast den Pfostenkopfball schon erwähnt. Und da wollte ich jetzt noch auf das Thema Kral eingehen und Elfmeter. Also wenn wir jetzt jedes Mal hingehen. Also erstmal grundsätzlich finde ich es in Ordnung zu sagen, man kann auch Elfmeter pfeifen, wenn die Situation schon abgeschlossen ist. Es gibt Situationen, da wird abgeschlossen im Strafraum und danach einfach nur Blutgrätsche. Ja, und dann würde ich sagen, okay, in diesem Fall, da wird er hart getroffen, das hat bestimmt auch Einfluss auf sein Schussverhalten und so. Da kann man dann für die Aktion nach dem Abschluss auch noch einen Elfmeter geben oder ein Foulspiel dann feststellen. Aber in dieser Situation, ich habe es mir noch 5-mal angeschaut, in verschiedensten verfügbaren Einstellungen, Kral geht mit den Händen zum Ball, er hat die Hände offen, er hat keine Fäuste, er berührt Bilbia im Gesicht, das ist so, er trifft ihn auch im Gesicht, er trifft nicht den Ball. Aber wenn wir jetzt jedes Mal hingehen und einem Torhüter sozusagen verbieten, seine Hände einzusetzen, auch in einem Luftzweikampf, dann wird es zu einem körperlosen, sinnlosen Spiel. Und dann hat es nicht mehr viel mit Fußball zu tun. Für mich ist diese ganze Diskussion echt überzogen. Es gab andere Situationen, Elfmetersituationen in der Vergangenheit, wo ich gegen uns oder wo der Gegner hätte Elfmeter kriegen müssen, wo wir uns im Strafraum fahrlässig oder strafbar meiner Meinung nach verhalten haben, die nicht gegeben wurden. In diesem Fall finde ich es eine völlig überzogene Diskussion und das wurde auch im Nachhinein, auch in der Zusammenfassung immer wieder betont von Sky, dass das doch irgendwie überhaupt nicht überprüft würde. Also wenn wir das überprüfen, müssen wir jetzt dann wahrscheinlich dann jede zweite Ecke überprüfen. Und dann macht Fußball irgendwann auch keinen Bock mehr. Ich finde, das ist keine klare Fehlentscheidung. Wenn da jetzt der Schiedsrichter sagt, oh, der hat ihm noch richtig eine gewischt, dann wird der, und da Elfmeter pfeift, dann wird sich der VAR wahrscheinlich auch nicht melden und sagen, das ist eine glasklare Fehlentscheidung, hier Elfmeter zu geben. Aber das ist keine Fehlentscheidung, das Spiel hier weiterlaufen zu lassen. Das ist ein für mich normaler Zweikampf mit einem Torhüterverhalten, das absolut adäquat und angebracht ist, verhältnismäßig für die Situation und nicht drüber. Oder wie siehst du es?
Klare Kante, ich bin ganz deiner Meinung.
Okay.
Also ich finde auch, wenn er das Ding pfeift, dann kann man sich am Ende auch nicht beschweren. Aber so, du hast schon recht, also dann weiß ich nicht, dann müssen wir Basketball spielen.
Ja, es macht dann auch keinen Spaß mehr. Also ich weiß nicht, wie es für dich ist im Stadion. Es ist ja schon irgendwie, ich bin ja grundsätzlich ein Freund vom Video Assistant Referee. Ich finde das ja grundsätzlich gut. Und ich finde es auch toll, wenn Situationen, die einfach ganz klar sind, dann entsprechend objektiv richtig bewertet werden können. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch, wenn du ein Spiel im Fernsehen anschaust, teilweise echt zäh, wenn dann
ja, ist unerträglich.
4, 5 VAR-Situationen nacheinander kommen, das ganze Spiel verliert seinen Fluss, keiner weiß so richtig, was jetzt eigentlich abgeht. Ich kann mir vorstellen, im Stadion ist es noch schwieriger. Ich glaube, es wird ja mittlerweile angezeigt, was gecheckt wird, aber man sieht ja, glaube ich, auch keine Bilder, oder?
ich habe es noch nicht erlebt im Stadion, aber man sieht definitiv keine Bilder und ich glaube, es wird nur angezeigt, dass es einen Check gibt und nicht genau, was da gecheckt wird. Und ich finde, ich habe jetzt irgendwie auch gar keine große Lust, in dieses VAR-Geschimpfe einzusteigen. Das wird in allen anderen Podcasts schon gemacht, das müssen wir, glaube ich, nicht machen. Von mir nur so viel. Wenn man sich eine Szene 30 Mal angucken muss und 3 Minuten, 4 Minuten braucht, um sie zu entscheiden, dann ist es wohl wirklich keine klare Fehlentscheidung gewesen. So, ich finde, man könnte sich ganz viel Stress einfach sparen, indem man entweder A, eine zeitliche Begrenzung einfach gibt. Du hast eine halbe Minute Zeit, um sie anzugucken und dann musst du entscheiden. Oder B, einfach diese verdammte Challenge einführt.
Ja.
Dass man den VAR einfach VAR sein lässt und man ruft ihn nur an, wenn die Trainer wie im Football die rote Fahne aufs Feld werfen.
Ja, ja, ja.
So, aber ich habe jetzt auch noch nicht tiefgehend drüber nachgedacht, aber so wie es jetzt ist, finde ich, kann es echt nicht weitergehen.
Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen nervig für alle, egal ob du es im Stadion schaust oder am Fernseher. Auf der anderen Seite, ich freue mich immer über mehr Objektivität und dass halt einfach klare Fehlentscheidungen keine Rolle mehr spielen, das finde ich gut.
Ich bin total für den VAR. Total. War ich schon immer. Und ich kann auch dieses Gebrudel auch langsam nicht mehr hören, dass früher alles besser gewesen sei. War es nämlich nicht. Weil wenn du nämlich am Ende nämlich verlierst, weil der Schiedsrichter halt 3 klare Fehlentscheidungen trifft, dann schimpfst du noch lauter.
Ja.
Also das wird auch ein bisschen verklärt. Wie kacke es dann teilweise früher auch einfach war. Wenn ich mir angucke, wie viele knappe Abseitsentscheidungen wir haben. Vieles davon hätte früher einfach gezählt, obwohl es eigentlich eben kein reguläres Tor gewesen wäre. Man kann dann argumentieren, die haben früher besser hingeguckt und besser gepfiffen, weiß der Geier was, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja,
Der wird doch nicht mehr weggehen. Es wird nicht passieren, dass der VAR abgeschafft wird. Er muss einfach nur reformiert werden, er muss effizienter gemacht werden, er muss fanfreundlicher gemacht werden. Ich verstehe zum Beispiel auch überhaupt nicht, warum die Schiedsrichter nicht einfach mal kurz, wie beim Football, aufs Knöpfchen drücken und dann eine Stadiondurchsage machen, was sie jetzt da gerade checken.
Ich glaube, das wird gerade ausprobiert. Ich glaube, in irgendeiner Liga machen sie das. Ich glaube, Holland oder England oder so.
Das kann sein. Ich glaube, bei der Frauen U20 oder so. Nee, da haben sie die Challenge getestet, glaube ich.
Das kann gut sein. Auf jeden Fall finde ich das auch einen guten Ansatz, dass man sagt, man probiert sowas. Und ich finde, ein bisschen Erklärung gehört halt auch dazu. Ja, und das kann ja relativ schnell hergestellt werden, indem du einfach ein bisschen was von der Schiedsrichterkommunikation dann auch freigibst, damit da Transparenz ist, was da gerade passiert.
Wo war das denn noch? Im Deutschlandspiel war das doch. Hast du das gesehen?
Welches?
Beim ersten Tor von Leveling gegen die Niederlande, wo auch ewig gecheckt wurde, ob alle dachten, er checkt, ob Gnabry bei der Vorarbeit im Abseits stand. Das stand da eindeutig, deswegen, also mit einem Fußbreit zumindest.
Und dann war die Frage, ist das eine kontrollierte Aktion?
Ganz genau, ist es dieses, wie heißt es, Deliberate Play, genau. Das hat kein Mensch verstanden. So, und ich verstehe nicht, warum das dann nicht einfach mal kurz angezeigt wird, kurz erklärt wird.
Ja,
so, also stattdessen wunderst du dich, dass der 5 Minuten diese klare Abseitsposition da checkt.
Ich glaube, da sind wir uns einig. Ist eine gute Technologie. Man muss es noch ein bisschen didaktisch noch ein bisschen besser einsetzen. Den Fan an sich mitnehmen auf diesem Weg. Abholen und entsprechend mit Informationen versorgen. Das ist unser Appell. Mit neuem Spielermaterial versorgt, wurde dann der FCK wieder ab der 81. Minute. Was sag für nicht, eine Überleitung. Was für, ich habe dich beleidigt. Nein, habe ich nicht. Ich habe dich gekränkt mit meinem Ausdruck und dir deine Moderationsskills einfach einmal strittig gemacht. Ja, denn der FCK wechselte.
Ich bin schwer emotional, was das Thema Spielermaterial angeht. Absolut.
Okay.
So, komm, sprich weiter.
Du willst beim ZDF noch Karriere machen. Gut, dann in der 81. Minute, der Wechsel, Heuer, vielleicht verletzt, sah nach was Muskulärem aus, hoffen wir es nicht. Heuer hat ein starkes Spiel gemacht gegen seinen Ex-Verein. Fand ich schon. Im Abwehrverbund fand ich das schon. Also wenn jemand tatsächlich mal die Eröffnung gesucht hat, dann war das für mich Heuer von hinten raus. Und defensiv würde ich ihm überhaupt gar keine Vorwürfe machen wollen. Ich finde, er hat ein fehlerfreies Spiel gemacht. Das war in dem Fall in unserer defensiven Ausrichtung auch das, was von ihm erwartet worden ist. Ich hoffe, dass er sich nicht verletzt hat, einfach auch aufgrund der übrigen Verletzungen.
Da kann ich ja sagen, war die Stimmung im Stadion ein bisschen eine andere, zumindest um mich rum.
Okay.
Heuer war da nicht sehr gut gelitten. Und er hatte auch zwei, drei Aktionen, wo er dann unterm Ball durchtaucht, wo er wegrutscht, als der Gegenstoß gerade kommt. Schon zwei, drei Sachen, wo er nicht so wahnsinnig gut aussah.
Okay, aber nenn mir einen Spieler bei Lautern, der nicht zwei bis drei Aktionen hat in diesem Spiel, wo er nicht so gut aussah.
Ziyech.
Ja, gut, okay.
Nein, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich würde gerne am Ende nochmal drüber sprechen, wenn es Ziyech sich jetzt festgespielt hat, wovon man ausgehen kann, dass er nächste Woche wieder aufläuft, wie dann wohl die Abwehrformation und die Doppel-Sechs aussieht, sollte Tomiak wieder fit werden. Aber das lassen Sie uns das nachher besprechen. Jetzt sind wir in der 82. Minute.
Ja, Raschel kommt. Raschel kommt für Heuer.
81.
81. Genau. Und Tetschi kommt für Ache. Und Tetschi ist ja auch dann noch ein entscheidender Faktor. Oder wird später noch zu einem Faktor. Können wir ja auch gleich noch besprechen. Und mit den beiden Wechseln hat man das Gefühl, fällt auch Paderborn so ein bisschen. Also ich glaube, da war dann halt wirklich das, das Maximum dessen erreicht, was sie in der zweiten Halbzeit noch auspacken konnten.
Es gab noch diese Aktion in der 84. vom Grimaldi, die hast du unterschlagen.
Ja, das stimmt.
Da muss es eigentlich 1-1 stehen.
Aber davor gab es schon die Aktion von Kleinhansel in der 82. Also da hat man gemerkt, da kann Lautern jetzt mal wieder ein bisschen Luft sich selber schaffen. Man muss dazu sagen, es gab auch noch einen Freistoß von Ritter in der 78.
Ja.
Aber was man jetzt mal generell sagen muss, ist, neben all dem Schönen, und jetzt kommen wir ja gleich zu den zwei Toren, die jetzt noch fallen werden und dann das 3-0 abrunden sozusagen, ich habe mich schon wieder auch am Fernsehen sehr, sehr, sehr stark darüber gewundert, wie schwierig es wieder war wie frustrierend es teilweise auch war, uns dabei zuzuschauen, wie wir versucht haben, ins Umschaltspiel zu kommen. Wir haben wieder so viele Situationen so fahrlässig rausgespielt, viel zu wenig Risiko, viel zu wenig Präzision in den Bällen. Wir haben eigentlich überhaupt in der zweiten Halbzeit bis Ende der zweiten Halbzeit eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, auch mal für ein bisschen Entlastung zu sorgen. Und du hattest wirklich das Gefühl, der Würgegriff wird von Minute zu Minute enger, den Paderborn uns um den Hals gelegt hat, sozusagen. Und wir haben keine Mittel gefunden, uns da irgendwie mal raus zu befreien und mal irgendwie sowas wie auch nur einen Hauch von Gefahr auszustrahlen. Total. Das war ein bisschen erstaunlich.
Diesen Schuss von Kleinhansel habe ich im Stadion jetzt gar nicht als so wahnsinnig gefährlich wahrgenommen.
Ja, der war auch nicht gefährlich.
Der muss schon knapper gewesen sein, als ich ihn gesehen habe.
Der war noch abgefälscht. Ich glaube, der wäre schöner gekommen, wenn er nicht abgefälscht wäre.
In der 84. Minute das Ding von Grimaldi, das Elvedi, er noch gerade so, haben wir vorhin schon kurz darüber gesprochen, gerade so noch wegspitzelt.
Ja. Da muss es eigentlich
1-1 stehen. Wenn es da 1-1 steht, dann verlieren wir das Spiel noch.
Also, Weiß ich nicht.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Weiß ich nicht, aber da muss es eigentlich 1-1 stehen. Und normalerweise macht Grimaldi den auch. Das ist wirklich, es war wieder so eine Aktion. Ich hatte es mal, dann jetzt Elvedi, einfach noch irgendwie einen Fuß dazwischen. Und so dann halt einfach Glück. Ja. Dann auch Spielglück. Ganz knapp vorbei.
Glück und einen genialen Marlon Ritter.
Einen genialen Marlon Ritter mit dem Ball, ja. Mit dem Ball. Genial.
Jetzt beschreib die zwei Tore und dann lass deine Tirade gegen Marlon Ritter
raus. Nein, ich bin eigentlich schon durch mit meiner Tirade gegen Marlon Ritter. Aber ich hab ja vorhin schon gesagt, ich habe mir die schöne Datenaufbereitung auf der Betze Brent mal angeguckt. Und man sieht halt einfach, ab der 60. Minute geht der X-Goals-Wert halt hoch. Das Zentrum ist viel mehr auf. Marlon Ritter ist mit Ball der Unterschiedsspieler bei uns. Er ist derjenige, der die Ideen hat, er ist derjenige, der den Abschluss hat, er ist derjenige, der das Selbstvertrauen hat, er ist derjenige, der den Unterschied macht mit dem Ball, aber er ist gegen den Ball für mich auch auf der Doppel-Sechs gegen einen spielstarken Gegner keine wirkliche Option.
War das vor zwei Jahren auch schon so?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, in der dritten Liga in der dritten Liga kannst du mit Marlon Ritter auf der Doppel-Sechs spielen oder auf der Sechs spielen, das geht schon.
Aber er hat auch in unserer ersten Zweitligasaison auf der Doppel-Sechs gespielt. Und da habe ich ihn eigentlich ziemlich stark und als man nennt das so schrecklich, aggressive Leader in Erinnerung. Deswegen ich persönlich habe mich ja letzte Saison dann auch gewundert, dass er plötzlich eben nur noch da vorne rumturnt. Und habe mir auch damals, wir haben es letzte Saison auch besprochen, ich habe mir ein paar Mal gewünscht, dass man ihn wieder tiefer spielen lässt.
Ja, ich hätte mir es auch vorstellen können, dass es mit einem defensiven, richtig defensiven zentralen Mittelfeldspieler an seiner Seite eine Option sein könnte in diesem Spiel, wo Paderborn wirklich nochmal alles reingeschmissen hat, was sie zentral auch hatten und wie gesagt Götze mit ins Zentrum gezogen haben, war für mich Ritter kein Stabilisierungsfaktor gegen den Ball. Und Ritter musst du dir leisten können. Du musst ihn dir defensiv leisten können. Für ihn müssen alle anderen stabil sein, damit er das machen kann, was ihn auszeichnet und was für uns dann wertvoll ist.
Boah, das finde ich jetzt sehr hart.
Das mag sein. Ich rede auch nur von gegen den Ball. Mit dem Ball ist es einer der mannschaftsdienlichsten, besten Spieler, die wir haben. Aber ich finde, gegen den Ball, ja, dabei bleibe ich. In dem Spiel gegen Paderborn hast du gemerkt, ab der 60. ab dem Zeitpunkt, wo wir unsere Doppel-6 eigentlich aufgelöst haben, die davor eigentlich relativ gut stand, wurde es zentral schwierig. Und meiner Meinung nach hat Marlon Ritter da einen entscheidenden Anteil gegen den Ball. Das hat sich dann mit Robinson wieder amortisiert, der dann einfach viel mehr Bewegung da ins Zentrum defensiv reingebracht hat, durch seine aggressive Spielweise. Das ist meine Meinung. Aber nichtsdestotrotz, Marlon Ritter war der Unterschiedsspieler in diesem Spiel, denn er hat dann das gemacht, was Marlon Ritter halt so macht.
Genau, erstmal eine geniale Vorlage.
Crazy Stuff auf der rechten Seite, nach einer Standardsituation. Da finde ich es auch einfach gut, das muss ich auch nochmal sagen, wir haben ja das ein oder andere Spiel, den einen oder anderen Punkt jetzt auch diese Saison schon abgegeben. Auch Markus Anfang hat bewusst gesagt, er wollte das Spiel halt ziehen. Und ihr geht dann lieber auf Sieg, als irgendwie dann das Unentschieden mitzunehmen. Es war gut, dass wir dann noch so eine starke Boxbesetzung hatten, dass wir da vorne das gut ausgespielt haben. Und ja, und dann Ritter halt einfach den Raum sieht da vorne in dieser relativ statischen Situation, da gut den Überblick behält, sich den Ball schön bis auf die Grundlinie durch. Es ist, glaube ich, eine der von zwei Aktionen, wo wir es überhaupt mal geschafft haben, bis auf die Grundlinie durchzubrechen. Dann schön rübergechippt. Hanslik dann mit der Hacke schön rein. Eigentlich wäre das schon der verdiente Treffer gewesen und für Hanslik auch die Krönung eines meiner Meinung nach sehr guten und intensiven Spiels, was er gezeigt hat, hätte er sich verdient gehabt. Aber da kann Böfnik noch die Hand dran kriegen, dann tropft der Ball ab von seiner Hand und Ziyech mit voller Entschlossenheit, aber auch gut spekulierend sozusagen dann nochmal am langen Pfosten reingestoßen und drückt ihn über die Linie und lässt sich belohnt hart sich abfeiern von 40.000.
Belohnt sich selbst für ein wirklich tolles Spiel. Hat mir echt richtig gut gefallen. Und dann kommt ja der geniale Moment von Marlon Ritter noch ein paar Minuten später. Du hast vorher gesagt, Reingabe von Jokota. Er stoppt das Ding, guckt und legt ihn gefühlvoll von halb links ins rechte lange Eck. Ich weiß nicht, ob Böfnik den haben kann.
Nee. Hast du es dir angeguckt mal?
Ich habe es einmal kurz gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg in die andere Ecke. Da ist dann.
Nee,
da
es ist auch einfach, die Sicht ist komplett versperrt und es ist halt so ein richtiges Marlon Ritter Schlitzohrtor so um den Verteidiger rechts rum und den Ball antizipierst du nicht und der setzt auf und der ist einfach drin. Aber was ich zu dem Treffer noch sagen will, ist, Marlon Ritter, toller Schuss, super Schusstechnik, alle feiern ihn hart ab und das vollkommen zu Recht. Der Treffer gehört 50% Richmond Tachi, der sich da nicht zu schade ist, an der Auslinie hinten nochmal Druck zu machen, auch in der 90. Minute noch, und volles Programm in einen Befreiungsschlag des Linksverteidigers rein zu grätschen, den zu blocken. Hanslik nimmt den Ball dann mit dem ersten Kontakt super runter, legt ihn rüber auf Jokota, der sofort weiter auf Ritter. Das war das erste Mal, dass wir so eine direkte, das waren diese 3-4 guten Aktionen, die du brauchst aus dem Spiel. Ne? Geblockter Ball, schöne Ballannahme von Hanslik, unter Druck, direkt weitergeleitet zu Jokota, der hat einen Kopf oben, sieht Ritter zentral, der könnte nochmal rauslegen, aber legt den Ball halt einfach fantastisch drumherum. 3-4 gute Aktionen, Tor. Und das gelingt uns relativ selten. In dem Fall war das ein sehr guter Angriffsverbund. Das war ein Verbundstreffer. Da haben alle Offensivspieler, die auf dem Feld waren, haben ihren Anteil gehabt an diesem Tor. Und deswegen fand ich ihn so schön.
Sehr gut, dass du vor dem Monitor saßt. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon gefeiert und gar nicht mitbekommen, was da vor dem Treffer passiert ist. Ich habe sehr wohl mitbekommen, was dann 3 oder 4 Minuten später passiert ist.
Ja, fantastisch.
Nämlich Ritter kriegt den Ball zentral, wurschtelt sich gegen 2 durch, wird gefoult und macht dann Ritter-Dinge, schreit nämlich den armen Kurda an. beziehungsweise feiert, dass er ihn gefoult hat, keine Ahnung. Reine Provokation, Kurda steigt drauf ein, legt sich mit Raschel an und sieht dann gelb-rot.
Toll.
Das sind so die Momente, die man, also Manuel Ritter liebt man auch nur, wenn man ihn in der Mannschaft hat und nicht, wenn er beim Gegner ist.
Die letzten 10 Minuten waren einfach auch Marlon Ritter in a nutshell. Das ist so alles, was ihn ausmacht. Irgendwie verrücktes Dribbling auf rechts, Distanztor und Leute anpöbeln und durchbeleidigen. Das ist sozusagen dann einmal Marlon Ritter, bitte. Mach mal ein Best-of, gib dir einfach die 10 Minuten.
Man muss ihn einfach lieben, aber wie gesagt, nur wenn er in der eigenen Mannschaft spielt.
Das ist so einer und wir können sehr froh sein, ihn zu haben. Ich will das nochmal sagen, ich fand ihn trotzdem gegen den Ball ein Destabilisierungsfaktor.
Vielleicht war das auch der Grund, warum er draußen saß. Er kam jedenfalls mit ziemlich viel Wut im Bauch rein, hatte ich den Eindruck.
So wie ich es im Nachgang verstanden habe, hat Marlon Ritter sich mehr oder weniger selbst eingewechselt. Es ist wieder eine dieser Geschichten, wo sich Leute selber einwechseln. Nein, er wurde vor dem Spiel gefragt, offensichtlich von Markus Anfang, wie viel Luft er hat, was er glaubt, wie er der Mannschaft am besten helfen kann. Und er hat offensichtlich von sich aus gesagt, dass er es eher sieht, dass er dann am Ende nochmal kommt. Ich glaube, das war tatsächlich so geplant. Also so habe ich es zumindest verstanden. Kann auch sein, dass man es im Nachhinein so sagt, um Missverständnisse zu vermeiden. Mhm. Aber so wie ich es interpretiere, ist es auf Marlon Ritters eigenen Wunsch genauso gelaufen.
Wie auch immer, es war offenbar die richtige Entscheidung, zumindest was das Ergebnis des Spiels angeht.
So ist es.
Jetzt bist du fertig? Wollen wir noch
zum Spiel schon, ja.
Jetzt lass uns doch mal noch kurz auf nächste Woche gucken. Wir treten wieder am Samstagabend an, in Düsseldorf, bei unseren Freunden, wo es vielleicht auch wieder Coca-Cola geben wird im Stadion. Wer weiß. Schauen wir mal. Vielleicht lassen wir Ache mit dem Helm auflaufen. Jedenfalls, genug der schlechten Witze jetzt. Jedenfalls, ich habe es gerade schon angesprochen. Wir haben jetzt Lukas Jierich. Lukas Jierich, der ein grandioses Spiel gemacht hat, den du eigentlich nicht rausnehmen kannst nach so einem Spiel. Womöglich kommt aber auch Boris Tomiak zurück kommende Woche. Wie wollen wir denn auflaufen?
Willst du jetzt von mir die Aufstellung für nächste Woche hören, oder?
Na, ich möchte wissen, also wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass wir bitte nicht Boris Tomiak wieder auf die 6 stellen, oder? Dann machen wir lieber mit Aremu und Karlovic weiter.
Ja, also das fand ich eigentlich jetzt ein ganz gutes Duo. Wenn ich mir was aussuchen könnte, wäre es wahrscheinlich, dass dann mal Elvedi mal rausrotiert, mal eine Pause kriegt und Tomiak den rechten Innenverteidiger gibt. Links Heuer, zentral Sirch in der Dreierkette. Davor Aremu Karlovic könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch, dass wir gegen Düsseldorf gucken müssen. Düsseldorf ist jetzt tatsächlich Tabellenführer. 20 Punkte aus 9 Spielen, das ist schon eine Hammerbilanz. 6 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Ja, das wird sicherlich ein Brett. Ich glaube auch, dass es vom Spielansatz ein ähnliches Spiel werden könnte wie jetzt gegen Paderborn. Ich glaube, dass es vielleicht auch Sinn machen würde, vielleicht dann doch jetzt, bis diese Phase der starken Mannschaften vorbei ist. Wir haben jetzt Düsseldorf, was kommt denn eigentlich danach? Da müsste man auch nochmal schauen.
Magdeburg
ist ja auch eine spielstarke Mannschaft. Also, dass man dann vielleicht sagt, die nächsten Spiele geht man in das, was die Mannschaft kann, was wir ja auch schon rausgearbeitet haben in der einen oder anderen Folge, in der sie sich offensichtlich wohlfühlt, in so eine 5-4-1-Ordnung. Und macht das, was sie kann. Solide verteidigen und schauen, dass man genauso, wie es jetzt gegen Paderborn der Fall ist, dann Fehler ausnutzt oder Standards nutzt oder dann eine geniale Idee von Marlon Ritter irgendwie nutzen kann, um das Spiel zu beeinflussen. Ich glaube, das würde jetzt den meisten Sinn ergeben. Es scheint sich jetzt einfach gezeigt zu haben, dass man gegen spielstarke Mannschaften vielleicht nicht versuchen sollte, den eigenen Aufbau flach mit viel Ballbesitz zu gestalten. Das scheint also nicht zu funktionieren.
Ich würde Stand jetzt, sofern Tomiak überhaupt fit sein wird, ich weiß gar nicht genau, wie der Stand ist, vielleicht ist alles auch obsolet, weil er eh nicht fit wird, Ich würde aber Stand heute Abend, Montag, würde ich Heuer rausnehmen. Tomiak, Ziyech, Elvedi. Und ich würde auch Kanuc rausnehmen und Robinson gerne von Anfang an sehen. Robinson und Aremu. Robinson gefällt mir wahnsinnig gut. Der hat eine Körperlichkeit, der hat eine Aggressivität. Da fehlt es natürlich noch ein bisschen an Erfahrung. Das ist aber auch ganz klar. Der hat erst ein paar Spiele überhaupt auf dem Niveau gemacht. Aber mir hat Kanuc einfach viel zu wenig gezeigt bisher in dieser Saison. Und Robinson, auch wenn er meistens nur wenige Minuten bekommen hat, fiel mir jedes Mal auf, und zwar positiv. Ja, und ich finde, das kann man eventuell sogar gegen den Tabellenführer auch mal belohnen.
Ja, ich finde, man hört ja auch, ich glaube, jetzt war ein Interview mit Alexander Bugera bei Nur der FCK diese Woche Podcast. Ich hab's
noch nicht gehört.
Da geht's, glaube ich, auch um Robinson, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er meinte auch, dass er ein absolutes Mentalitätsmonster ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was im FCK fehlt. Also ich habe mir das auch schon überlegt in der einen oder anderen Situation. Vielleicht braucht es auch einfach einen Spieler, der ja einfach auch den Mut hat, mal was zu riskieren. Ich glaube, dass es viel auch Verantwortungs-Hin- und Hergeschiebe ist. Gerade auch, wenn es darum geht, konstruktiv einen Spielaufbau zu pflegen. Ja, also wer spielt denn mal einen progressiven Pass? Wer dribbelt denn mal an? Wer geht denn mal sozusagen auch vielleicht ins 1 gegen 1 auch schon mal in der zweiten Linie oder so? Da sehe ich halt aktuell niemanden. Kalosch hat es ja versucht, es hat nicht wirklich gut funktioniert. Er probiert das Möglichste, es klappt jetzt halt gerade nicht viel bei ihm. Vielleicht wäre Robinson tatsächlich so jemand, der aufgrund seiner Unbedarftheit und seiner hervorstechenden mentalen Fähigkeiten, Einstellungen und so weiter, da halt einfach nochmal den Unterschied machen könnte. Also könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, ich lese gerade, dass Tomiak ja einen mehrfachen Bänderriss hat und noch länger ausfallen wird wahrscheinlich als nur kommende Woche. Insofern ist das vielleicht eh alles Makulatur. Und wir werden, prophezeie ich jetzt, wieder mit dieser Fünferkette auflaufen.
Ja, das.
Aber Robinson ja
vielleicht auch
trotzdem
ja
vorne dran.
Ja, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir das Spiel abgehakt, haben jetzt einen kleinen Ausblick gegeben. Jetzt weiß auch Markus Anfang, wie er aufzustellen hat. Ne, er hatte ja hoffentlich
noch nicht ganz.
Ja.
Kleinhansel oder Weckhäser?
Das kommt drauf an, ob mit Vierer- oder Fünferkette. Bei Fünferkette würde ich Kleinhansel nehmen und Viererkette Weckhäser. Ich bin kein Weckhäser-Hater. Ich finde, der kommt unter Wert weg, der Junge.
Finde ich auch, aber du weißt ja, dass ich immer in der Weckhäser hate
Community Bubble.
Hölle, Hate Community Bubble unterwegs bin. Und man liest das jetzt ja schon sehr deutlich, dass dieses Spiel ja gezeigt habe, dass Kleinhansel sehr viel besser sei als Erik Weckhäser etc. pp. Ich finde, das möchte ich hier gerade nochmal gesagt haben, das lässt sich nach diesem Spiel nicht sagen, weil Kleinhansel einfach eine komplett andere Rolle gespielt hat, als Weckhäser sie bisher spielen musste. Mir hat er in der ersten Halbzeit nicht wahnsinnig gut gefallen, der Kleinhansel. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, da war er besser im Spiel. Also man kann das einfach nicht vergleichen. Und ich würde behaupten, dass die Rolle, die Kleinhansel gespielt hat, also mit Ball sehr viel offensiver, sehr viel weiter nach vorne gerückt ist und nicht eben in Zentrale gerückt ist, wie es Weckhäser bisher immer gemacht hat, der dann im Spielaufbau quasi von hinten eingeplant war. Diese Rolle, die Kleinhansel da gespielt hat, würde Weckhäser auch viel besser passen.
Ich glaube es auch. Wir haben es ja letzten Podcast auch ausgearbeitet. Ich glaube, Weckhäser hat schon offensivere Fähigkeiten, die einfach in einer Viererkette mit einem Dreieraufbau mit ihm links nicht wirklich zur Geltung kommen. Also ich glaube, da beraubt man ihm seiner Stärken. Das Gleiche hatten wir ja auch mit Tomiak auf der 6. Also ich glaube, die Mannschaft ist noch nicht bis zur letzten Haarspitze hin austariert, glaube ich, auch noch nicht endgültig verstanden. Soweit würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir sind da auf einem Weg. Wir haben jetzt zumindest gesehen, dass auch die Spieler, die bei uns die Breite des Kaders darstellen und von denen nicht klar war, funktionieren sie in der zweiten Liga. Also Ziyech, Robinson, Aremu hat lange Zeit jetzt auch nicht wirklich viel Spielpraxis gehabt. Und dass diese drei Defensivspieler jetzt in dem Spiel zumindest einfach funktioniert haben auf diesem Niveau gegen diesen Gegner, war gut zu sehen. Weil wir haben halt aktuell gerade wirklich eine schwierige Situation mit vielen Verletzten und mit einem verunsicherten Kader, mit einem vielleicht auch ein bisschen mit einem Trainer, der neu ist, der sich auch erst an Lautern gewöhnen muss und all das, was die Begleiterscheinungen rund um den FCK sind. Und ja, da ist es gut zu sehen, dass man verlässliche Spieler in der Mannschaft auch in der zweiten Reihe hat, die vielleicht jetzt nicht den riesen Namen haben. Wir haben jetzt keine Hamburg-Bank, aber die, wenn sie kommen, einfach ihre Sache ordentlich machen. Das kann man über alle sagen. Das kann man auch über einen Raschel sagen, der gekommen ist, der seine Sache dann auch ordentlich gemacht hat, der seinen Job, den er da hatte, noch ein paar Minuten einfach auch gut ausgefüllt hat. Das kann man eigentlich für jeden sagen. Auch Richmond Tatchy haben wir ja auch schon gelobt.
Und auch für uns. Mhm. Wir haben auch einen wahnsinnig guten Job gemacht heute.
Findest du?
Das sollen die Leute da draußen entscheiden.
Ich finde, es fehlt das i-Tüpfelchen. Ich habe nämlich noch was vorbereitet.
Oh, wie viele Minuten müssen wir einplanen für
nicht
deine
PowerPoint-Präsentation? Wahrscheinlich hat es länger gedauert, das vorzubereiten, als jetzt drüber zu reden. aber ich möchte noch mal ganz kurz einen Rahmen bauen. Wir haben jetzt 9 Spiele, 12 Punkte. Hätten wir dieses Spiel gegen Paderborn verloren, würden wir, glaube ich, ganz anders diskutieren. Dass wir es hätten verlieren können, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn das Spiel in der zweiten Halbzeit dann doch eher in Richtung Paderborn kippt, würde ich für nichts garantieren. In diesem Spiel hatten wir das Spielglück, das Nötige, und haben 3 Punkte geholt. Das ist super. Aber es heißt jetzt auch nicht, dass alles super ist. Genauso wie es davor, aber auch nicht alles schlecht war. Wir haben jetzt 12 Punkte. Wenn wir dieses Spiel unentschieden gespielt hätten, hätten wir 10 Punkte. Wenn wir es verloren hätten, hätten wir 9 Punkte. Ich finde, wir sind auch mit allen.
War das die kleine Mathestunde oder was?
Nein, aber mit all diesen 3 Punkte-Ausbeuten nach 9 Spieltagen kann man noch halbwegs leben. Da muss man jetzt weder von einer Katastrophe noch von einem mega guten Saisonstart sprechen. Es ist ein relativ mittelmäßiger Start und das ist auch gut so. Jetzt kommen wir, das war der Rahmen. Ich habe mir angeschaut, wie stehen wir eigentlich tatsächlich da? Treten wir doch einfach mal ein bisschen zurück. Ne? Nehmen wir uns einfach mal ein ganz kleines Stück zurück und gucken wir mal über den Tellerrand raus. Was sagen denn die Daten und Statistiken? Und ich habe mir einfach mal angeschaut, vor diesem Spiel, als wir noch 9 Punkte hatten, habe ich mir angeschaut, wo stehen wir eigentlich im Vergleich zu allen anderen Mannschaften, die seit 2008 aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen sind. Das ist jetzt nicht unbedingt ein super repräsentativer Wert, aber ich finde es schon mal ziemlich interessant, darüber zu sprechen.
Seit 2008?
Die dritte Liga gibt es seit 2008, 2009. Okay. Das ist
der Grund, verstehe.
Das ist die erste Drittligasaison. Davor gab es die dritte Liga ja nicht, da war dann die Regionalliga anschließend an die zweite Liga. Seitdem die dritte Liga gegründet worden ist, sind insgesamt 25 Vereine aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Von diesen 25 Vereinen spielen aktuell 4 in der ersten Liga. Das sind 16%. 10 spielen in der zweiten Liga.
Nenn mal Namen.
Willst du sie hören?
Ja, die Bundesligisten würde ich gerne hören.
Die Bundesligisten sind Union Berlin,
ach ja.
Heidenheim, Leipzig und Holstein Kiel. Ja, das sind gut, die aktuell. Das sind, ja, die sind aber auch aufgestiegen aus der dritten Liga. Ja, ja. Also, alles gut, können wir nachher noch drüber diskutieren. Das sind die 4 Mannschaften, die aktuell in der ersten Liga spielen. In der zweiten Liga spielen 10 Teams. Soll ich dir die auch vorlesen?
Ja.
Die jetzt seit 2008 und 2009 einmal mindestens aus der dritten Liga aufgestiegen sind.
Warte, Karlsruhe, Magdeburg.
Jetzt, ich will die jetzt nicht abhaken. Lass mich meine Liste durchlesen. du machst es nur viel länger für alle.
Ja, komm, mach.
Fortuna Düsseldorf, Paderborn, Braunschweig, Jahn Regensburg, der Karlsruher SC, Darmstadt 98, der 1. FC Magdeburg, Elversberg und die beiden Aufsteiger dieses Jahr, Preußen Münster und SSV Ulm.
Und das sind 10,
das sind, ja, und wir. Das sind 10 Mannschaften, die jetzt in der zweiten Liga spielen. Dann gibt es 8 Mannschaften, die in der dritten Liga spielen. Auch diese werde ich dir kurz vorlesen. Es ist Osnabrück, Aue, Ingolstadt, Hansa Rostock, Dynamo Dresden, SV Sandhausen, Arminia Bielefeld und Wehen Wiesbaden. Das sind die Drittligavereine. Dann gibt es 2 Vereine, die mittlerweile in der vierten Liga spielen. Weißt du, welche das sind? Einen Tipp hast du.
Letzte Saison abgestiegen.
Die jetzt in der vierten Liga spielen.
Ja, die letzte Saison abgestiegen sind.
Ich glaube, Einer davon.
Oh, ich kann mich jetzt nur lächerlich machen. Also.
Also der MSV Duisburg spielt mittlerweile in der vierten.
Ah, scheiße, das wäre mein Tipp gewesen.
Und die Würzburger Kickers.
Das wäre auch mein Tipp gewesen, jetzt hätte ich beide gewusst.
Dann sag's
ja,
halt, Mensch.
Ja, hätte.
Also es ist ja, du behauptest immer, naja gut. Und jetzt kommt's, es gibt sogar einen Verein, der in der fünften Liga spielt. Jetzt kannst du glänzen. Der seit 2008, 2009 mindestens einmal in die zweite Liga aufgestiegen ist.
Boah, nee, keine Ahnung.
Es ist der VfR Aalen. Die spielen ja, in der fünften. Heißt, was will ich jetzt damit sagen?
Da war ja vom Auswärtsspiel damals, aber egal, sprich weiter, komm.
Ich will damit sagen, von 25 Mannschaften, die seit der Gründung der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen sind, sind 16 aktuell vor diesem Spieltag. Also der FCK hatte noch 9 Punkte, nicht jetzt, sondern aktuell. Zur Berechnung, 16 Stück sind aktuell schlechter positioniert als Kaiserslautern. Nur 9 besser. Davon ist einer Rasenballsport Leipzig, den man mal außer Konkurrenz laufen lässt, weil das einfach ein gekaufter Retortenverein ist. Oder ein Unternehmen, besser gesagt. Das ist ja gar kein Verein. Ja, will heißen, 2/3 aller Mannschaften, die einen ähnlichen Weg in den vergangenen Jahren gegangen sind wie wir, befinden sich aktuell in einer schlechteren tabellarischen Situation und oder Liga. Und mir fällt kein Grund ein, warum der 1. FC Kaiserslautern mir kommt kein Grund in den Sinn, warum es uns anders gehen sollte als so vielen anderen Vereinen. Es ist nicht leicht. Wir waren 4 Saisons von 2018 bis 2022 in der dritten Liga. Wir haben uns im ersten Jahr gut durchgekämpft, wir haben uns im zweiten Jahr schwer getan und jetzt kommt die Konsolidierungssaison. Ich glaube, wir schaffen es dieses Jahr. Wir haben keine besonders starken Aufsteiger. Hoffe ich, dass wir mit dem unmittelbaren Abstiegskampf nicht allzu viel zu tun haben werden. Aber dennoch, glaube ich, müssen wir das für die objektive Betrachtung einfach auch mal so stehen lassen. Wir haben es geschafft, uns jetzt halbwegs zu stabilisieren in der zweiten Liga. Mit nicht dem größten Etat, mit einem schönen Stadion, aber mit all den verbundenen Kosten und Aufwendungen, die wir diesbezüglich haben. Mit einer Jugendarbeit, die 4-5 Jahre hinter allen anderen Konkurrenten hinterher hängt aktuell. Hör dir das Interview mit Alexander Bugera an, da hörst du ähnliche Töne raus. Da ist einfach die Durchlässigkeit nicht so da. Wir konsolidieren uns, wir bauen uns auf. Und genau das müssen wir machen, Schritt für Schritt. Und dafür brauchen wir auch einfach mal ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Ruhe, aber einen klaren Blick auf die Dinge. Und ein klares Einordnen von aktuellen Situationen. Auch wenn es emotional ist und wenn es mit viel Herzen und mit viel Liebe, mit viel Schmerz verbunden ist und man am liebsten alle gleich rausschmeißen würde, wenn man mal wieder ein Spiel verliert, muss man es trotzdem, glaube ich, mal hin und wieder wagen, einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, in welcher Situation befinden wir uns gerade. Und ich bin nicht zufrieden mit jedem einzelnen Spiel und jeder einzelnen Spielsituation als Beobachter. Mir gefällt nicht alles, aber die Art und Weise, wie wir jetzt dastehen, im Mittelfeld der Liga, gefällt mir. Und es ist aus meiner Sicht auch nicht anders zu erwarten gewesen. Ich habe die Weltuntergangsstimmung und die persönlichen Anfeindungen in den Foren in den letzten Wochen zur Kenntnis genommen und nicht richtig verstanden. Das muss ich sagen. Auch selbst wenn wir dieses Spiel jetzt verloren hätten oder unentschieden gespielt hätten, wäre bestimmt ein bisschen mehr Salz auch heute drin gewesen und wir hätten uns ein bisschen aufgeregt und ausgekotzt und so, aber trotzdem wäre es noch kein Grund dazu, jetzt schon wieder alles in Frage zu stellen. Weil wir eigentlich, wenn man es, wie gesagt, ein bisschen mit einem kleinen Raustreten, mit einem klein wenig Distanz betrachtet, haben wir eigentlich eine ordentliche Situation. Und es gibt keinen Grund, warum wir besser sein sollten.
Ich finde, erstmal hört. Und ich finde, wir haben durchaus auch heute gesagt, was nicht gut lief. Und es lief vieles nicht gut in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz können wir uns freuen über 3 Punkte, über 3 mehr oder weniger fantastische Tore. Wir haben jetzt insgesamt 12 Punkte. Wir haben 3-mal gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt, 3-mal verloren. Mehr Mittelmäßigkeit geht nicht. Und Mittelmäßigkeit, und da bin ich komplett bei dir, ist für uns sehr gut.
Ja, gerne mal eine richtig langweilige mittelmäßige Durchschnittssaison. Warum
ja,
nicht?
Ja, wir haben es ja vor der Saison gesagt, es gibt in dieser zweiten Liga eigentlich keine ruhigen Saisons, weil wenn du zweimal gewinnst, bist du oben dabei, wenn du zweimal verlierst, bist du wieder unten dabei.
Ja.
Und von mir aus können wir jetzt nächste Woche auch in Düsseldorf verlieren, da wird es dann auch, mein Gott, ist halt Düsseldorf, da werden auch andere Mannschaften verlieren. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir einen Punkt holen oder drei.
Ich auch nicht.
Wir werden eventuell darüber sprechen. Sind wir jetzt durch? Darf ich jetzt die Abmund machen, nachdem ich schon sonst nicht so viel moderieren durfte heute?
Ja, hat es dir denn gefallen, meine Moderation? Sie war wirr, ich gebe es zu. Aber so, gib mir mal ein Feedback.
Wir hatten halt keinen richtigen Spielfilm, aber vielleicht brauchen wir den ja gar nicht. Das sollen die Leute da draußen einfach entscheiden, indem sie uns... Wobei, jetzt hört ja eh niemand mehr hin.
Das war kein Spielfilm, es war mehr so ein avantgardistisches Meisterwerk. So ein ja, Lars von Trier macht einen Fußball-Podcast. Ja.
Also wer, du hast eine Hybris, das ist ja unfassbar.
Ja, man muss schon, ey, wir sind schon ziemlich cool. Also ich finde uns gut.
So, ich höre jetzt auf so.
Bald also, kommen die T-Shirts.
Wer von euch jetzt noch am Start ist und jetzt noch zuhört, schreibt uns, wie euch diese Folge gefallen hat, wie euch der Podcast gefällt. Lasst 5 Sterne, 5 von 5 Punkte, wo auch immer, überall, wo ihr seid, für uns da. Empfehlt uns weiter und abonniert uns, dann kriegt ihr mit, wann wir uns wieder melden. Eventuell nächste Woche, eventuell auch erst in 2 Wochen. Wir haben übrigens auch das DFB-Pokalspiel zwischendrin. Ne?
Wir haben gegen Düsseldorf,
dann Stuttgart, dann Magdeburg und dann gegen Miro.
Oh, Nürnberg. Ja.
Nürnberg.
Oh, es werden spannende Wochen. Wir werden sicherlich Gelegenheit finden. Ihr werdet, wie gesagt, abonniert uns, macht die Glocke an und dann kriegt ihr sofort Meldungen, wenn wir wieder on air sind.
Und jetzt verziehe ich mich.
Jetzt gehen wir off air.
Deckel drauf. Vielen Dank, Sebi. Vielen Dank euch hier draußen. Bis bald. Ciao.
Macht's gut zusammen. Tschüssi.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.